Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Diedersdorf, Kleinbären und Heinersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 11. September 2020 wieder einige spannende Themen für euch. Obwohl ich am Anfang dachte, dass dieser Podcast etwas schwieriger wird, auch Themen zu finden, habe ich trotzdem es geschafft, wieder ein etwas buntes Programm für euch zusammenzustellen. Wir werden uns ein bisschen, werde ich informieren über den bundesweiten Warntag, der irgendwie an unserer Gemeinde komplett vorbeigegangen ist. Dann hatten wir einen Bauausschuss, wo wir viel über Brandschutz an Schulen und Kitas gesprochen haben. Dann hatten wir eine Sondergemeindevertretersitzung, wo wir kurzfristige Entscheidungen treffen mussten zur Sportförderung unserer Vereine. Und dann gab es noch einen Hauptausschuss, der sich über Wappen und zwei, drei andere schöne Dinge noch beschäftigt hat. Freut euch also auf die spannenden Themen. Es gibt diesmal kein Interview, weil ich eins feststellen musste, das vielleicht in eigener Sache nochmal gesagt. Interview hat immer den entscheidenden Nachteil, dass ich mit jemand anderem einen Termin machen muss und wir dann zeitgleich beide auch Zeit haben müssen. Und das ist zurzeit, dreimal das Wort Zeit in einem Satz, das ist einfach schwierig, weil jeder von uns, der das ehrenamtlich macht, einfach seine Zeit eben auch nicht immer so zur Verfügung hat, wie man es gerne hätte. Aber ich habe für den nächsten Podcast mir wieder vorgenommen, aber dazu dann irgendwann später mehr.
Die Enttäuschung der Woche.
Ein Ärgernis oder Enttäuschung gab es in dieser Woche auch, leider, und diesmal war es verwaltungsseitig. Wir haben inzwischen, hat sich so eingepegelt, dass wir durch die vielen oder durch die Sondersitzungen und die Schnelligkeit, die wir teilweise hier an den Tag legen, unheimlich viele Tischvorlagen, E-Mails bekommen haben, wo Vorlagen oder veränderte Beschlüsse drin waren. Und das ist einfach dann immer problematisch, weil man hat nicht jeden Tag die Zeit, diese E-Mails auch in der Reihenfolge zu lesen, wie sie dann kommen und gleichzeitig die Unterlagen dann auch so zu sortieren. Normalerweise ist die Erwartungshaltung für uns alle Gemeindevertreter, dass wir Unterlagen bekommen und dann diese Unterlagen dann auch komplett und inhaltlich so sind, dass man sich auf eine Sitzung vorbereiten kann. Das ist teilweise nicht so, wenn hier und da von der Seite immer noch mal eine E-Mail reinfliegt und wir Tischvorlagen kriegen, weil ich möchte schon, wie viele andere, auch eine sachgerechte Entscheidung treffen. Und das kann man eben nur, wenn man dann wirklich auch gute Informationen vorgelegt hat. Da müssen wir eindeutig besser und kompletter werden. Wie gesagt, da muss die Verwaltung auch dahingehend dann so zuarbeiten, dass wir damit auch gut leben können. Bundesweiter Warntag ohne unsere Sirenen. Vielleicht haben Sie es gemerkt, am Donnerstag, den 10. September, fand erstmals der bundesweite Warntag statt. Es ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund und Ländern in ganz Deutschland, an dem sämtliche Warnmittel erprobt werden. Pünktlich um 11 wurden gleichzeitig im Landkreis und in den Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm diese Warnmittel, wie beispielsweise Sirenen, ausgelöst. Man hatte bereits in den letzten Jahren festgestellt, dass wir alle etwas sorglos mit möglichen Großschäden und Katastrophen umgehen. Der Warntag wird von jetzt an jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Ziel des Warntags ist es, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt, zu erhöhen. Die Bürger sollen sich die Bedeutung der Warnsignale bewusst machen und wissen, was sie bei einer Warnung tun können. So wurde am 10. pünktlich um 11 ein deutschlandweiter Probealarm über das modulare Warnsystem, das nennt sich abgekürzt MOWAS, angeschlossene Warnmittel und Warnmultiplikatoren sowie alle weiteren verfügbaren und in der Warnkonzeption der Länder und der Gemeinden vorgegebene Warnmittel ausgelöst. Dazu gehören zum Beispiel Warn-Apps, Ich selber habe die App Nina auf meinem Handy. Radio, Fernsehen und lokale Warnmittel wie Sirenen. Warnmultiplikatoren wie zum Beispiel Rundfunksender übermitteln die Probewarnung über das jeweilige Programm. Auch die Endwarnung, versendet vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wurde ebenfalls auf dem gleichen Weg dann an die Bevölkerung übermittelt. In Abstimmung mit der Regionalleitstelle Brandenburg hat sich Telto Fleming mit einigen Sirenenalarmierungen an dem Warntag 2020 beteiligt. Der Katastrophenschutz obliegt dem Landkreis und obwohl der Warntag ja mit ausreichender Zeit zur Vorbereitung einherging, hat der Landkreis Telto Fleming entschieden, nur punktuell teilzunehmen. Bei uns im Norden des Landkreises war es zum Beispiel nur die Stadt Ludwigsfelde, die Sirenen im Ortsteil Arnsdorf zu hören hatte. Da diese Sirenen nicht an das MOWAS angeschlossen sind, strahlten sie bisher lediglich das Signal dann Probealarm aus. Das ist ein anschwellender Dauerton, der ist 15 Sekunden lang. Im Landkreis Teltow-Fleming gibt es 165 Sirenenstandorte, davon können 143 digital angesteuert werden. Rangsdorf zum Beispiel hat gar keine Sirenen mehr. Bei uns in Großbären gibt es in Großbären und Heinersdorf hier eine Sirene, aber in Diedersdorf und Kleinbären sind sie erst beschafft worden, aber es ist nicht gelungen, sie rechtzeitig anzuschließen und in dieses Thema einzubinden. Sirenen sind trotz aller digitalen Warnmöglichkeiten, Radio oder Fernsehen, weiterhin wichtig, weil sie weisen auf eine Gefahr hin, geben Endwarnung oder rufen mancherorts auch noch Feuerwehrleute zum Einsatz. Denn stell dir vor, in Großbären ist mal wieder Alarm und keiner weiß, was es soll, Katastrophe oder Feueralarm. Welches Sirenenalarm was bedeutet und wie man richtig reagiert, hier mal ein kleiner Überblick. Bestens bekannt ist sehr wohl vielen der Feueralarm. Das ist ein einminütiger Dauerton, der zweimal unterbrochen wird. Der dient traditionell dazu, Feuerwehrleute zu alarmieren. Meist werden unsere Feuerwehrleute heute mit dem sogenannten stillen Alarm zu ihrem Einsatz gerufen. Dazu dienen Alarm- oder Meldeempfänger, die etwa so groß sind wie eine Zigarettenschachtel. Die nutzen das Funknetz und benachrichtigen gezielt die je nach Einsatz erforderlichen Kräfte. Die Sirenen bei uns im Landkreis werden nur noch selten, etwa bei Großalarmen oder bei unseren kleineren Feuerwehren benutzt. In Großbären kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die Sirenen schon mal benutzt wurden. Trotzdem müssen alle vorhandenen Sirenen auch weiterhin funktionsfähig bleiben, weil es ja immer zu Störungen des Funknetzes kommen kann. Der Katastrophenalarm selber wird im Landkreis mit denselben Sirenen gegeben wie der Feueralarm. Allerdings ertönt im Katastrophenfall ein Heulton. Auch dieser Alarmton dauert eine Minute, schwillt dabei häufig auf und ab, hat also einen sinuskurvigen Verlauf. Der kreisweite Katastrophenalarm wird etwa ausgelöst bei einem Störfall in einem Atomkraftwerk. Gut, das haben wir jetzt in unserer Region nicht, höchstens der Versuchsreaktor in Berlin-Zehlendorf. Aber bei einem biologischen oder chemischen Unfall in einem Betrieb wird eben ein solcher Katastrophenalarm ausgelöst. Viel wahrscheinlicher ist sicherlich, dass ein Katastrophenalarm dann bei Hochwasser oder bei einem Sturm nötig sein wird. Abschließend noch, wie man sich bei einem Katastrophenalarm richtig verhält. Wenn der Katastrophenalarm zu hören ist, sollten die Bürger sich unbedingt per Radio oder Fernsehen über die erforderlichen Schutzmaßnahmen informieren. Weil aber viele Menschen den Alarm wohl auch im Ernstfall wenig ernst nehmen, kommen dann noch Lautsprecherwagen zum Einsatz, die vor den Gefahren waren. Außerdem wird der Sirenenalarm im Ernstfall mehrfach ausgelöst. Der öffentliche Rundfunk ist übrigens zur Ausstrahlung von Katastrophenwarnungen verpflichtet und kann das auch bei Stromausfällen senden. Ob wir es dann, wenn wir bei uns in der Region einen Stromausfall hätten, diesen dann empfangen, liegt an jedem selbst. Es ist immer gut, im Haushalt ein Radioempfangsgerät zu haben, was auf Batteriebetrieb läuft. So viel vielleicht erstmal dazu. So, hier nochmal ganz kurz die beiden Töne. Das erste ist jetzt der Signalton für die Feuerwehr. Das geht dann jetzt so einen Augenblick. und wird dann mehrfach wiederholt. Und dann haben wir noch den Signalton für den Katastrophenschutz. Das ist das mit dem Auf- und Anschwellen. Auch sehr laut. Gut, das muss wahrscheinlich auch laut sein, damit man dann auch reagiert. Jetzt wisst ihr zumindest auch, was die beiden Töne sind. Brandschutzbedarfsplanung oder der schwierige Weg, die richtigen Lösungen schnell umzusetzen. Wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen, so heißt er richtig, und haben da verschiedene Themen angesprochen. Und über einige Themen kann man sicherlich noch etwas intensiver sprechen, als ich es jetzt hier mache. Einer der wesentlichen Punkte, die wir dort beschlossen haben, war zum Beispiel, dass wir mit der Planung für das Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf weitermachen. Hier ist geplant, also für alle Heinersdorfer, aber auch für alle Großbärner, die es wissen wollen, ein Dorfgemeinschaftshaus, was ja oben im Gebäude sein wird und unten wird dann ein neuer Feuerwehrstandort sein. Das ist ein bisschen in zeitliche Verzögerung gekommen, weil man über die Kosten gestritten hat. Ja, gestritten möchte ich es gar nicht sagen. Es gab Stimmen, die gesagt haben, das ist eindeutig zu teuer. Wir sind bei diesem Baukörper bei knapp 4 Millionen Grundbau. Das sind aber auch über 1000 Quadratmeter Grundfläche, die wir da haben. Und das wird an der alten, das was früher Diskothek war, direkt im Zentrum von Heinersdorf, wird dort neu gebaut. Von der Planung her sieht es sehr schön aus, also das ist toll. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir, weil einer der Hauptgründe der Kritik das Salär des Architekten war, dass wir jetzt erstmal mit diesem Architekten bis zu einer gewissen Bauphase weitermachen, weil wir ihn da eh schon bezahlen und dann wird man sehen, wenn wir dann soweit sind, dass die Bauanträge alles durch ist, wie wir dann weitermachen. Also die Umsetzung wird noch einen Augenblick dauern, aber wir sind guter Dinge, dass dass wir da zumindest schon mal anfangen. Die Umsetzung wird deswegen dauern, weil natürlich bei so einem Baukörper, der vielleicht über 4 Millionen kostet, man eben schauen muss, wie schnell kriegen wir das hin. Gut, das war ein Punkt. Dann hatten wir den Punkt, dass wir eine Planung hatten auf der Dorfaue, die dann später in einem späteren Ausschuss zurückgestellt wird. Da geht es um zwischen Volksbank und einer der Gebäude, da will man dahinter die alte Remise wieder aufbauen. Von der Planung her sah das zwar ganz nett aus, aber es sind noch so viele offene Fragen, dass man erstmal das gar nicht beschlossen hat, weil man einfach sagt, okay, da fehlt noch zu viel, um das jetzt schon entscheidungsreif zu sein. Und es gab einen Beschluss, den wir treffen mussten. Ja, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber es ist wirklich so, zur Befreiung blauer Ziegel. Also nicht, dass die Ziegel in Gefangenschaft sind und wir müssen sie befreien. Nein, es gibt eine Einfamilienhausplanung, die dazu führte, dass man dort in diesem Einfamilienhaus im Endeffekt blaue Dachziegel verwenden möchte. Und wir haben dort der Planung in diesem Baugebiet eine Einschränkung der Farben macht man inzwischen heute nicht mehr. Damals war es einfach so. Da hieß es eben, es darf nur Anthrazit oder Rot sein. Jetzt hat der Bauherr sich aber entschlossen, er möchte unbedingt dunkelblaue Ziegeln haben und dann muss das vom politischen Gremium genehmigt werden, damit man dann dort das sogenannte gemeindliche Einvernehmen erteilen kann für den Bauantrag, den die gestellt haben. Ja, das haben wir auch für positiv gefunden. Dann gab es ja noch diesen Photovoltaik-Antrag, der in den Fachausschuss verwiesen wurde. Da haben wir Herausforderungen, die wir erst meistern müssen, bevor wir dann wirklich Photovoltaikanlagen auf die kommunalen Dächer bekommen. Man darf eins immer nicht verwechseln, das ist eben nicht wie bei Privatpersonen. Eine Privatperson kann losgehen, kauft sich eine Photovoltaikanlage, schmeißt sie aufs Dach und speist dann ein. Auch da gibt es ja schon vielfältige Herausforderungen, wenn man ehrlich ist. Bei uns ist es ein bisschen anders. erstmal haben wir einige Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, da müssen Sie noch Denkmalschutzauflagen beachten, wie ein Weltmeister. Dann muss man natürlich immer prüfen, passen eigentlich die Dachlasten. Gerade bei Neubauten sind die Dachlasten so ausgelegt, dass das Dach auch passt und die eben nicht mehr. Da muss man schauen. Und was für eine Gemeinde eher problematisch ist, sind die ganzen steuerlichen Sachen. Also rechtliche Dinge. Darf eine Gemeinde dann als Unternehmer tätig werden in dem Augenblick, wenn sie dann eben einspeisen? Und sie haben, oder das nächste Problem, was man dann noch hat, ist, dass die Einspeisevergütung letztlich sich verändert, wenn man über eine gewisse Größenordnung ist. Also alles Fragen, die erst geklärt werden müssen. Im Endeffekt darf man eins nicht vergessen, es ist für uns als Gemeinde eher ein Einstieg Richtung, dass man sich mal Gedanken machen sollte, wie sieht eigentlich unser kommunales Energiemanagement aus? Es gab immer mal den Grundgedanken, ein Blockheizkraftwerk in Schulnähe zu bauen, dass dann ja, die Schule, die Metzwerkhalle, den Hort, das Rathaus, die Feuerwehr, also unter der Straße dann durch eine Leitung, die dann das mit Wärme und Energie versorgt. Ja, da müssen wir einfach mal schauen. Da ist jetzt die Verwaltung dran, einfach mal zu prüfen, was überhaupt geht. Und wenn man das dann hat, dann muss man sich entscheiden, was kann man noch machen. Dann hatten wir, gab es einen kleinen Zettelchen, dass der Standort, die Kita Kunterbund, das ist an der Ulmstraße, die sogenannte Brandschutzprüfung gut bestanden hat oder ohne Mängel bestanden hat. Brände sind in sozialen Einrichtungen wie Schulen und Kitas zum Glück heutzutage sehr selten. Doch darf man deswegen trotzdem nicht Brandschutzmaßnahmen, die man vielleicht in den Gebäuden umsetzen sollte, vernachlässigen. Denn wenn es da mal wirklich brennt in einem dieser Gebäude, dann ist ja immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Deshalb ist es eben notwendig, dass man sich in regelmäßigen Abständen einfach auch mal die Schutzmaßnahmen zur Personenrettung ansieht und wenn es gut ist, dass die ganzen Schutzmaßnahmen optimal ineinander greifen, um eine zügige Evakuierung des Gebäudes hinzubekommen, aber auch, dass die baulichen Maßnahmen, also wir sprechen über Rauchabzugsanlagen, Brandschutztüren mit deren Schließautomatik, eine Notbeleuchtung, beleuchtete Hinweisschilder und dergleichen mehr, muss man regelmäßig prüfen. Der Vorteil, den wir in Deutschland haben, ist, dass wir ja alles durch Verordnungen und bürokratische, nicht Hemmnisse, aber durch Bürokratie lösen. Für den vorbeugenden Brandschutz gibt es eine sogenannte zuständige Dienststelle. Das ist nämlich die sogenannte, die heißt dann auch so Brandschutzstelle. Das ist der Landkreis. Der Landkreis prüft gemäß Brandschutzverordnung alle 3 Jahre unsere Schule oder überhaupt Schulen und macht dort eine sogenannte Brandverhütungsschau. Wir haben unsere Brandverhütungsschau in 2019 gehabt, schon etwas verspätet, weil der Landkreis nicht wirklich sich an die Zeitenvorgaben halten kann, weil er einfach personell dort so ausgedünnt ist, dass er das nicht schafft. Letztlich haben wir in unserer Mängelliste relativ viele Sachen, die durch diese Brandschutzschau heraustreten, als Mängelzettel mit aufgeschrieben bekommen und haben diese Mängelzettel jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre immer noch nicht umsetzen können, weil es dann natürlich auch sofort Folgeprogramme gibt. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel, das ist mit den Brandschutztüren. Da geht jetzt die wilde Diskussion der letzten halben, dreiviertel Jahr los. Laut Brandschutz müsste man die Türen ersetzen oder zumindest in Teilbereichen, also nicht alle, bevor jetzt die Eltern sofort in die Schule rennen und sagen, hier, wir müssen die Türen sofort ersetzen. Nein, es gibt aber 2, 3 Türen, da sagt der Denkmalschutz auf einmal, die haben aber einen historischen Wert und demzufolge darf diese Tür nur denkmalgerecht erhalten bleiben. Und dann hat man den Widerspruch zwischen 2 Stellen beim Landkreis, die sich nicht einigen können, nämlich der Brandschutz, der ja im Landkreis sitzt, und dann auch der Denkmalschutz, der im Landkreis sitzt. Das ist dann immer so ein bisschen auch für uns als Hobbypolitiker schwer zu verstehen, weil da kann es nach meiner Meinung eigentlich keine zwei Meinungen geben, weil da ist die Sicherheit der Menschen mir doch immer Vorrang zu geben vor einem möglichen Denkmalschutz. Aber gut, wie gesagt, wir sind ja nur auf das Thema gekommen, weil wir über die Kita Kunterbund eine Liste bekommen oder besser gesagt den Bescheid bekommen haben, dass keine Mängel vorliegen. Deren nächsten Prüfung wäre demzufolge im Juli 2023. Das hat mal dazu geführt, dass ich mal geguckt habe, wie sieht es eigentlich mit den anderen kommunalen Einrichtungen aus. Also die Löwenzahn und Hannersdorfer Spatzen, Löwenzahn und Sterntaler müssten 2018 dran gewesen sein. Da muss ich selber nochmal nachfassen, ob es das noch sind. Die Hannersdorfer Spatzen sind in jedem Fall erst März 2022 dran. Unser eigener Hort ist im Juni 2021 dran. Unsere Schule ist, und das ist das, was dann ja schon erstaunlich ist, ist im März 2021 wieder dran. Und genau da haben wir die Schwierigkeit, weil wir haben die Mängel der letzten, die haben noch gar nicht richtig abgearbeitet, zu 100% zumindest nicht. Wir sind zwar dran, aber im Endeffekt kommt dann schon die nächste. Gut, das waren grundlegende Mängel, weil der Landkreis es eben bei einigen Schulen, auch gerade im Landkreis, nicht geschafft hat, sie zeitnah zu prüfen. Wir hatten sogar Schulen drin, ich erinnere mich an das OSZ in Ludwigsfelde, da war die letzte Prüfung 15 Jahre her. Also das ist dann schon etwas erstaunlich, wenn man dann so auch mit sicherheitsrelevanten Bereichen umgeht. Aber gut, also wir sind dem Problem näher gerückt. Wir haben jetzt das Problemfeld Schule mehr oder weniger abgearbeitet, ist dann wieder dran. Ansonsten, die anderen Bereiche sind alle erst wieder 21-22 dran. Also unsere Schule hatte ich ja gesagt, März 21. Die Metzweckhalle ist ebenfalls März 21 dran. Die gilt immer noch mal als getrennt, weil sie aufgrund der Größenordnung dann einen eigenen Prüfrhythmus hat. Und so gesehen werden wir uns mit dem Brandschutz auch noch die nächsten Jahre betreffen können. Man kann jetzt darüber immer schmunzeln. Warum ist das so interessant? Naja, einerseits ist der Brandschutz eben baurechtlich wichtig. Jede Betriebserlaubnis, jedes Gebäude hat normalerweise eine Betriebserlaubnis und ohne eine Brandschutzkonzeption, die dahinter liegt, kriegen sie gar keine Betriebserlaubnis mehr heutzutage. Und wir wollen unsere Gebäude ja nutzen und müssen demzufolge auch dafür sorgen, dass der Brandschutz dann auch sichergestellt ist. Wie gesagt, wir haben zum Glück in dem Bereich noch nie was gehabt und hoffentlich bleibt das auch so. Und sollte es dann doch für den unrealistischen Fall, dass es vielleicht dann doch mal dort auftreten sollte, dann muss eben auch alles funktionieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir in der Schule da dran waren. Die Schule ist insgesamt ein schwieriges Thema, weil das verstehen viele nicht, wie da eigentlich die Verteilung ist. Also man muss sich das so vorstellen, für die Schule ist grundsätzlich für den Baukörper die Gemeinde zuständig, also die Kommune. Wir haben einige Schulen im Landkreis, meistens die Gymnasien, da ist dann der Landkreis selber für zuständig und baut dann, hat dann das Gebäude. Aber bei uns in der Gemeinde Großbären ist es so, dass die Schule gehört der Gemeinde. So. Alles, was aber in der Schule passiert, ist dann wieder übers Bildungsministerium zu laufen. Also der Lehrkörper, die Lehrer sind im Endeffekt angestellt beim Land und werden über das Bildungsministerium verteilt. Es gibt dann noch so eine erstaunliche Zwischenlösung, also dass die Sekretariatsstufen zum Beispiel, die sind dann wieder Angestellter der Gemeinde und sind dann bei uns im Haushalt verankert. Aber ansonsten sind wir für das Gebäude zuständig. Wenn dort Schäden dran sind, dann ist die Gemeinde dran. Das ist dann, kommen Schäden häufig vor? Nee, kommen eigentlich nicht vor. Aber man darf mal nicht vergessen, unser Schulgebäude, zumindest der Altbau, ist weit über 100 Jahre. Da hast du dann schon mal was. Und dann hast du ja diesen einen Anbau, der von der Bausubstanz uns auch manchmal Kopfschmerzen macht. Aber das ist so, ne? Eine Schule lebt letztlich davon, dass gerade unsere Schule, dass sie über die letzten Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Jeder, der an der Schule mal vorbeifährt, sieht jetzt auf der anderen Seite, dass wir den nächsten Wachstumsburner zünden, wenn man so möchte, nämlich der Schulerweiterungsbau, der auf der Berliner Straße, auf der anderen Straßenseite ist. Und wir hoffen, dass wir damit noch weitere 5-6 Jahre der Schülermassen Herr werden. Aber das muss man auch sagen, ich bin ein Verfechter dafür, dass wir langsam auch anfangen, über einen alternativen Schulstandort nachzudenken. Er muss kommen, weil wir sind eine Wachstumsgemeinde, wir werden weiter wachsen, wir werden irgendwann auch weitere Baugebiete erschließen müssen. Und demzufolge ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis wir dann eine weitere Schule benötigen. Und ob das dann eine Oberschule oder ob das eine Grundschule wird, das muss man dann schauen. Aber de facto müssen wir langsam mal in die Planung da einsteigen. Ja, das war der Ausschuss Gemeindeentwicklung, Bau und Umwelt und Flughafen. Wir haben viel diskutiert und das soll es bis hierhin erstmal gewesen sein. Fördermittel. Wir hatten jetzt noch in dieser Woche eine Sondersitzung der Gemeindevertretung. Da ging es im öffentlichen Teil um Fördermittel. Im nicht öffentlichen Teil ging es eigentlich darum, Leute einzustellen. Aber wie gesagt, nicht öffentlich, da kann ich euch nur die Informationen geben, die letztlich auf der Tagesordnung standen, die auch öffentlich zugänglich sind. Also wir haben da Menschen eingestellt. Erzieher für und die neu errichtete Kita in der Bahnhofstraße. Da müssen wir uns auch noch mal Gedanken machen, wie wir die dann irgendwann mal nennen wollen. Aber im öffentlichen Teil haben wir im Wesentlichen uns über Gewährung eines Zuschusses der Gemeinde Großbeeren für unsere örtlichen Vereine unterhalten. Und das sind ursprünglich 3 gewesen, die wir beschließen wollten. Nämlich für 3 Projekte. Die Vereine waren so gut und haben sich selber um Fördermittel bemüht und haben dann auch über den Landessportbund Fördermittel beantragt und diese Fördermittel auch bekommen. Also bevor dann der Fördermittelbescheid ausgestellt wird, dauert es zwar noch, aber eine der wesentlichen Voraussetzungen, um diese Fördermittel überhaupt zu kriegen, ist, dass die Gemeinde natürlich sagt, okay, wir werden unseren gemeindlichen Anteil dann auch übernehmen. Das sind 3 Sachen gewesen. Das erste ist für den Tennisclub Rot-Weiß. Der möchte seine Sportanlage um 2 Plätze erweitern. Das Gesamtinvest, wie man ja neudeutsch so schön sagt, sind irgendwie knapp 100.000 Euro. Es gibt eine Förderung über 75%. Demzufolge übernimmt der Landessportbund dann 75.000 Euro davon. Der Eigenanteil des Vereins liegt bei 12.500 Euro und demzufolge musste die Gemeinde sagen, dass sie unter Vorbehalt eigener Haushaltsmittel irgendwann dann auch bereit ist, 12.500 Euro dazu zu geben. Ne, dann gab es dann immer zu den Vorlagen Planungsunterlagen, wie das auszusehen soll, was man sich genau vorstellt und hat dann das beschrieben und das ist auch mit großer Mehrheit so beschlossen worden. Der zweite Fördermittel oder zweite Antrag, über den dann die Gemeindevertretung befinden musste, war für Grün-Weiß-Großbeeren. Da ging es darum, dass man das Kleinfeld, was vorm Hettrick-Gebäude ist, umwandeln wollte von einem Natur- auf einen Kunstrasen inklusive LED-Flutlicht, dass sie dort zumindest ein stabiles Kleinfeld haben, was man auch dann schlechter Jahreszeit, wo der Rasen vielleicht nicht bespielbar ist, aber wenn es ein Kunstrasen ist, dann ist der ja länger nutzbar. Hier liegen die Gesamtkosten bei 230.000 Euro, auch hier wieder 75% Förderung über den LSB, die sind dann bei über 170.000 Euro. Der Verein gibt 17.500 Euro zu und wir als Gemeindevertreter mussten dann beschließen, eben, dass wir unter Vorbehalt unserer eigenen Haushaltsmittel eben 40.000 dazu geben. Warum sage ich das immer unter Vorbehalt der Eigenmittel? Naja, wir geben zwar in diesem Jahr unsere Zustimmung zu dem Fördermittelbescheid, aber wir sprechen ja über eine Bauumsetzung im Jahr 2021 und wir haben noch gar keinen Haushalt für 2021, aber wir gehen davon aus, dass wir das auch hinbekommen und deswegen haben wir das jetzt schon abgeschlossen. Der dritte Antrag, um den es da ging, das ist der Antrag vom GAC gewesen. Das wäre auch der größte gewesen, da ging es um den geplanten Bau eines Funktionsgebäudes. Den musste die Verwaltung von der Tagesordnung nehmen, aus einem, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich so hundertprozentig mitbekommen habe. Geplant wäre gewesen eine Anlage hinter dem Trainingsplatz, also dem Rasenplatz bzw. am Kunstrasenplatz von einem Funktionsgebäude, dass man da also Umkleiden hat und alles weitere. Das ist wohl schwierig, weil der Standort wohl verschiedenen Restriktionen unterliegt und deswegen hat man dann das zurückgezogen. Es ist wie hast du schön aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ich denke mir mal, auch für den Hockeyclub werden wir etwas tun müssen, weil auch die haben ein Recht darauf, sicherlich ihre sportlichen Aktivitäten in vollem Umfang auszuführen, wie es die anderen machen wollen. So, das war schon die Sondersitzung. Sie ging recht schnell und daran schloss sich dann sofort, kann man sagen, der Hauptausschuss an. Also wir hatten das bewusst so gelegt, dass wir danach sagten, okay, dann gibt es jetzt danach den Hauptausschuss. Der Hauptausschuss war auch, ich will nicht sagen spaßig, aber wir waren sehr schnell, sehr zügig. Es gab auch nicht so viel Diskussion wie sonst noch mal. Es gab ein paar Anfragen. Wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Amtsblatt und den rund um den Turm, die Belieferung im gesamten Bereich der Gemeinde sicherzustellen. Es gab zwei Gemeindevertreter, die gesagt haben, sie kriegen das zeitlich verspätet oder gar nicht. Das ist dann immer schwierig, wenn wir jetzt durch Corona die Verwaltung noch nicht zu 100% offen haben, dass man dann ja nur auf diesem Weg wirklich das Amtsblatt bekommt. Das ist ja nochmal angesprochen worden. Die Verwaltung wird da sicherlich auf die Verteiler dann zugehen. Die andere Anfrage in der Gemeindevertretung, im Hauptausschuss, ging dann um das Thema Drohne. Wir haben ja für die Feuerwehr eine Drohne beschlossen, dass wir sie anschaffen müssen. Da ist jetzt aber die Ausschreibung zwar schon soweit, aber alles wartet noch auf einen Nachtragshaushalt, weil erst wenn das Geld da ist, dann darf ausgeschrieben werden und dann darf beschafft werden. Wir haben jetzt die Verwaltung nochmal aufgefordert, nochmal zu gucken, ob wir das irgendwie noch schneller hinkriegen, damit dann, wenn wir schon eine Drohne beschließen, dass die dann auch irgendwie mal zeitnah bei der Feuerwehr landet. So, das war erstmal zu den Anfragen. Danach gab es verschiedene Beschlussfassungen. Über manches kann man dann immer nur schmunzeln. Wir haben eine Richtlinie zur Wappennutzung beschlossen. Wie ist eigentlich unser Wappen zu nutzen? Und das Wappen, also wir haben zwei Wappen in der Gemeinde. Das eine ist die Gemeinde Großbären selbst. Das andere Wappen hat der Ortsteil Diedersdorf. Da wir ja als Gemeinde nur unser Wappen, ist ja noch ein Hoheitszeichen, was auf unseren Stempeln und auf den wichtigen Unterlagen letztlich drauf ist, da muss geregelt sein, wer darf die eigentlich nutzen. Wir haben früher, hatte man den Eindruck, jeder, der das Wappen hübsch fand, hat es nutzen können. Das ist aber nicht so, sondern wir haben jetzt eine Richtlinie erlassen, dass es im Endeffekt immer grundsätzlich einer Genehmigung bedarf von Seiten der Verwaltung und dann muss man schauen, wie wir damit umgehen. Ja, auch um sowas muss man erstaunlicherweise dann diskutieren und eben sogar eine Richtlinie erlassen. Dann haben wir uns über die Ausschreibung verständigt, einen externen Berater einzustellen für diese 150-Jahr-Feier, also beziehungsweise das läuft dann über Tagessätze, wie wird er da bezahlt. Diese Beschlussvorlage wird allerdings nochmal in den Kulturausschuss und auch in den Finanzausschuss gehen müssen, weil da noch so ein paar Unebenheiten drin waren, damit dann die Gemeindevertretung dann Ende des Monats auch darüber befinden kann. Und wir haben dann auch über den Partnerschaftsvertrag mit unserer tschechischen Partnerkommune Büstre diskutiert, weil die Verwaltung vorgeschlagen hat, diesen zu kündigen. Das ist eigentlich, einerseits ist es schade, dass man diesen Weg gehen muss, aber was nutzt eine Partnergemeinde, deren die Verbindung ist eigentlich tot. Also es gibt da keinerlei Dinge, die da irgendwie mit Büstre liegt, wie gesagt, in Tschechien, die uns da mit Büstre zurzeit noch verbinden. Es gibt auch keine Organisation, die sich bereit erklärt hat, die sind ja alle befragt worden, dort sich stärker zu engagieren. Die meisten, die sich in den Partnergemeinden engagieren wollen, das macht man mit Leben Klotzki, mit unserer polnischen Partnergemeinde. Das funktioniert auch, könnte auch besser sein, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber also da funktioniert es und die logische Konsequenz, wenn die andere nicht funktioniert, dann sollten wir auch so ehrlich sein und sagen, okay, wir können jetzt. Ich finde das schade. Ich hätte mir gewünscht, dass man sie trotzdem irgendwie am Leben erhält. Aber wie gesagt, es ist ja nicht immer Wunschkonzert. Wenn es eben nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Ja, das war dann der Hauptausschuss, der gleich nach der Sondersitzung war. Und das so endete dann diese Woche mit den politischen Sitzung und wir haben uns dann noch über verschiedene Themen nett ausgetauscht. Man darf immer nicht so vergessen, das ist ja nicht so, dass da in der Sondersitzung, wir waren glaube ich zu 12, von ursprünglich 18 plus 1, wie es immer so schön heißt, also 18 gewählte Gemeindevertreter plus der gewählte Bürgermeister. weil wir es eben als Sondersitzung in der Woche dann zu machen außerhalb des Rhythmuses, führt dann dazu, dass immer nicht alle können. Beim Hauptausschuss selber sind wir zu acht. Das ist ja nicht so, dass wir dann nur über Politik sprechen, sondern man spricht ja auch dazwischendurch. Ne? Man hat auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Man diskutiert auch danach noch über verschiedene Begebenheiten. Und wir haben danach, wir waren relativ schnell fertig, so dass wir dann auf dem Parkplatz, als ob wir uns nicht trennen könnten, immer noch mal über verschiedene Dinge diskutiert haben. Und wir werden ja noch weitere, ja, hier in diesem Podcast über weitere verschiedene Themen noch sprechen werden. Das erstmal bis. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei. Das ist dann am 18.09., wenn es wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Auch Themenwünsche, über die man mal vielleicht in einem Podcast diskutieren sollte, könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern auch per Mail unter info@dirk-steinhausen.de oder info@großbäreninsight.de. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und genießt die Zeit.